Wir beten. Mir ist wohl in dir, Herr Jesus Christus, dass mir ist wohl in dir, Herr Jesus Christus, das ist ein Fakt. Und wir freuen uns darüber, dass das so ist. Und wir freuen uns auch darüber, dass du alles vollbracht hast, was nötig war, damit wir freien Zugang zum Vater haben. Dass du alle Schuld von uns weggenommen hast und dass wir zu dir, Vater im Himmel, direkten Zugang haben und uns gleich und zu jeder Sekunde des Tages an dich wenden können. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir dich loben dürfen, dass wir dich preisen dürfen, dass das auch noch gut klingt und dass wir die Musik haben, die uns Freude macht. Und wir wollen auch gleich nochmal singen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns wohnst und mit uns verbunden bleibst. Preis, Ruhm und Ehre sei dir. Amen.
Das Tagungsthema lautet ja, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und heute Morgen haben wir uns gefragt, wie kann das geschehen, dass das Herz fest wird durch Gnade? Und heute Abend ganz ähnlich, nur kommt ein Begriff dazu, durch Gnade und Friede. Es geht in diesen Tagen um das feste Herz. Wir haben heute Morgen gesehen, dass es die Gnade ist, Gottes Gnade, die das Herz festmachen kann. Nicht die eigene Leistung, nicht das eigene Verdienst. Weder die Erfüllung der Forderungen des mosaischen Gesetzes, noch das Erreichen menschlicher Ideale. Solange wir auf uns selbst schauen und auf unsere Werke, haben wir keine Gewissheit des Heils. Unserer Seele fehlt der Anker, der ja außerhalb von uns liegen muss und nicht in uns selbst. Vertrauen wir uns aber der Gnade Gottes in Jesus Christus an und überlassen unser Leben seiner Sorge, dann durchströmt Gottes Friede unser Leben. Gnade und Friede. Dieses Wortpaar kennen wir ja. Es steht am Anfang aller Paulusbriefe, alle Paulusbriefe und auch übrigens die Petrusbriefe, die beiden, beginnen mit diesen Worten, so oder ähnlich, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede, das gehört zusammen. Warum? Gnade ist frohmachende Herablassung und Zuwendung des Rettergottes. Friede ist das Resultat im Leben der Begnadigten. Was kommt dadurch zustande bei uns? Shalom, Friede, Unversehrtheit, Ganzheit, Heil. Gnade ist der Heilsgrund, Friede ist das Heilsresultat. Und beide zusammen, Gnade und Friede, dass Gott uns sich gnädig zuwendet und wir seinen Frieden empfangen als Resultat. Beides zusammen machen unser Herz fest, froh und gewiss in allen Turbulenzen des Alltags und auch der letzten Weltzeit. Dazu hören wir jetzt einige Verse. Altbekannte Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Das soll die Grundlage heute Abend sein. Philipper 4, 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Aber mal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das war nach der neuen Schlacht der Bibel. Ich möchte meine Gedanken über diese Verse des Apostels Paulus überschreiben, wie Gottes Gnade und Friede das Herz festmachen. Wir entnehmen in unserem Text drei Antworten. Wie machen Gottes Gnade und Friede das Herz fest? Erstens durch Freude. Gott macht uns Freude. Es mag befremden, dass Paulus die Christen Philippi zur Freude im Herrn aufruft. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Kann man denn Freude befehlen? Wenn man keinen Grund zur Freude hat, kann man sich natürlich nicht freuen. Aber Christen haben einen Grund. Und das ist die Nähe ihres gnädigen Herrn. Der Herr ist nahe, heißt es da ja im Zusammenhang. Räumlich nähe, zeitlich nahe. Und dieser Grund gilt für Kinder Gottes alle Wege, an jedem Weg, auf jedem Weg, alle Zeit, an jedem Tag. Wir dürfen als lebendige Christen also begründete Freude haben. Und diese Freude ist die Auswirkung der Gnade. Im griechischen Grundtext sind die Worte Freude und Gnade ganz ähnlich. Deswegen ist diese Gedankenverbindung nämlich da. Die Freude im Herrn ist der Widerschein seines Gnadenwirkens in unserem Herzen. Das kommt hier in den griechischen Begriffen zum Ausdruck, die Paulus verwendet. Charis ist die Gnade und Freude ist die Chara. Ganz ähnlich. Und das war der griechische Gruß allgemein, wenn man sich begrüßte als heidnischer Grieche, sagte man Chaire oder Chairete, Singular oder Plural. Das heißt, freut euch, das war ein bedeutungsloser Alltagsgruß. Und Paulus füllt das jetzt von der Gnade Gottes her zu einer ganz neuen Bedeutung und sagt, Gnade, eben das ist dieser Gruß, der Gnadengruß, der Gruß von der Freude war allgemein üblich im griechischen Sprachraum. Jetzt wird es neu gefüllt von der Gnade her. Charis, Gnade und Friede sei mit euch. Also Gnade und Freude hängen zusammen. Gnade ist, dass Gott uns Freude macht. Ja, Charis und Chara. Gott macht uns Freude und die Freude im Herrn gründet in der Begnadigung durch Jesus. Darum kann man sich freuen, weil Gott uns in Jesus Christus seine Gnade schenkt. Denken wir an Nehemia 8, Vers 10, das bekannte Wort im Alten Testament. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch da die Aufforderung zur Freude. Und der Zusammenhang, Vers 9, direkt der Vers davor, denn alles Volk weinte. Warum? Als sie die Worte des Gesetzes hörten. Warum weint man da, wenn man das Wort des Gesetzes hört? Weil man es nicht eingehalten hat und weil Gott mit Recht zürnen muss. Das hat das Volk erlebt, war in die Gefangenschaft geführt worden, jetzt wieder zurückgekehrt und als das Gesetz vorgelesen wurde, weinte das Volk. Und so ist es. Das Gesetz Moses bewirkt mit seinen Forderungen und Satzungen Traurigkeit, wenn wir auf unser Versagen schauen. Wir erkennen im Licht des Gesetzes unsere Sünde und das macht uns traurig. Und nun kommt der Gnadenzuspruch Gottes durch Nehemia, Esra und die Leviten an das Volk, das über die eigene Schuld trauert. Bekümmert euch nicht. Warum? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist hier, sehen wir, warum denn sich nicht bekümmern, wenn man schuldig geworden ist? Weil eben die Gnade einen Neuanfang schenkt und deswegen kann man sich freuen. Das ist hier auch so wunderschön verpackt in diesem Satz. Was für ein wunderbarer, uns mutmachender Satz. Das ist nicht nur einfach ein Appell, reiß dich mal zusammen, zwing dich zu lächeln. Nein, hier geht es um eine begründete Freude. Die Gnade Gottes macht das Herz froh. Ja, das Volk Gottes hat vielfach und vielfältig das Gesetz Gottes, den heiligen Willen Gottes missachtet. Aber die frohe Botschaft lautet, Gott vergibt, Gott macht alles neu. Und er selbst lässt durch seine Boten dem Volk zurufen, dass es sich freuen soll über die rettende Liebe Gottes. Wie viel mehr gilt uns das heute im neuen Bund, seitdem Jesus Christus als Retter in diese Welt kam, in unser Leben gekommen ist. Die Gnade Gottes macht das Herz froh, auch unser Herz. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass im Lukas-Evangelium das irdische Leben Jesu eingerahmt ist von der Botschaft der großen Freude? In der Nacht, als Jesus Christus geboren wurde, verkündigt der Engel des Herrn den Hirten auf den Feldern Bethlehems: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Am ersten Tag, in der ersten Nacht seiner Geburt. Nachdem Jesus dann nach mehr als 30 Jahren sein irdisches Werk vollbracht hat und in den Himmel zurückgekehrt ist, heißt es ganz am Ende des Lukas-Evangeliums: Sie aber beteten ihn an, kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück und waren allezeit im Tempel, priesen und lobten Gott, kehrten mit großer Freude zurück. Da kommt die große Freude wieder vor, am Anfang und am Ende des Lukas-Evangeliums. Warum? Weil der Gnadenbringer, die Gnade Gottes in Person Jesus Christus, gekommen ist. Und diese Freude an dem gnädigen Gott und an seinem Heiland Jesus Christus bewährt sich auch im Leid. Ein früherer Kollege von mir, ein Liebenzell, ein Religionswissenschaftler, sagte einmal: Diese Freude im Herrn, diese Freude, die sogar noch mitten im Leid standhält, gäbe es in keiner anderen Religion. Darum sei dieses bekannte Lied sein Lieblingslied: In dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut hat, wohlgebaut, wird ewig bleiben. Halleluja! Zu deiner Güte steht unser Gemüte, an die wir kleben im Tod und Leben, nichts kann uns scheiden. Halleluja! Wenn nun Paulus die Philipper ermahnt und ermutigt: Freut euch im Herrn alle Zeit, dann schreibt er das aus eigener Erfahrung. Er hat ja selber um des Evangeliums willen gelitten, gerade auch in Philippi. Es fing dort alles so schön an. Er trifft dort in seiner ersten europäischen Station in Philippi eine Gruppe gottesfürchtiger Frauen, die sich am Fluss zum Gebet getroffen haben. Und denen verkündigt er nun die frohe Botschaft von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und als die Purpurhändlerin Lydia, die genau hinhört, denn der Herr öffnet ihr das Herz, und so kommt sie zum lebendigen Glauben und sie öffnet ihr Haus dem Apostel Paulus und seinen Reisebegleitern. Später dann lesen wir, wie Paulus eine besessene Magd befreit und dafür mit seinem Begleiter Silas ins Gefängnis geworfen wird. Ihre Füße werden in den Stock gelegt. Um Mitternacht beten Saulus und Silas und loben Gott. In der Situation Gott loben und preisen, das klingt ja schon sehr nach Freude. Aber wohlgemerkt Freude im Gefängnis, mit den Füßen im Stock, zu völlig finsterer Mitternacht. Das kann ja wohl nur übernatürlich sein. Eine Wirkung der Gnade Gottes. Ich denke, die meisten wissen, wie es dann weitergeht. Ein Erdbeben sprengt auf einmal die Fesseln aller Gefangenen. Der Aufseher des Gefängnisses kommt durch das ganze Geschehen, durch das Wort der Apostel zum Glauben. Und dann heißt es weiter in Vers 34, Apostelgeschichte 17. Und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Was für ein bewegender Start der Geschichte der Gemeinde Gottes in Philippi. Nun sind einige Jahre vergangen und Paulus ist wieder gefangen. Er sitzt in Rom, wartet auf die Gerichtsverhandlung. Und da schreibt er den Philippern: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Paulus hat selbst erlebt, dass die Freude im Herrn auch schwierige Situationen überstrahlen kann. Und das dürfen die Briefempfänger nun auch erfahren. Das dürfen auch wir erleben. Wer sich die Freude im Herrn schenken lässt, der strahlt sie aus und verbreitet sie auch in seiner Umgebung. Dann heißt es weiter: Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Ein griesgrämiger Mensch verbreitet mit seinem Trübsinn in seinem Umfeld. Aber ein Mensch mit einem festen Herzen, der sich freuen kann im Herrn und an seiner erfahrenen Gnade, der kann auch freundlich und sanftmütig umgehen mit seinen Mitmenschen. Darum geht es hier. Die Freude am Herrn soll durch uns hindurch leuchten, dass die Menschen es spüren. Ein kleiner Gruß, eine freundliche Aufmerksamkeit, eine nette Karte mit einem Wort über Jesus, eine nachbarschaftliche Hilfeleistung. Es gibt so viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, das persönlich anzuwenden. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Aber nicht als etwas Erzwungenes, sondern heraus aus der großen Freude am Herrn, die uns innerlich so reich macht, dass wir davon abgeben können. Und doch, obwohl es hier heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege, alle Zeit, und doch können auch im Leben eines Christen am Horizont dunkle Wolken aufziehen, sodass sich die Sonne verdunkelt. Wie kann dann das Herz fest bleiben und nicht doch anfangen zu flattern und zu zagen? Damit kommt die zweite Antwort, wie das geschehen kann, dass Gnade und Friede das Herz festmachen. Das erste war durch Freude, das zweite durch Gebet. Das heißt hier in Vers 6, da schreibt Paulus weiter, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn wir einen gnädigen Gott haben, dann dürfen wir unsere Sorgen ihm bringen und auch bei ihm lassen. Denn er hört seine Kinder und sorgt treu für sie, darum können wir uns von ganzem Herzen, darauf können wir uns von ganzem Herzen verlassen. Wie oft habe ich das in meinem Leben erfahren dürfen? Ich erinnere mich an meine Situation in meiner Studentenzeit in Basel. Ich hatte mich gerade gut eingelebt in einer WG zusammen mit 6 anderen Studenten, die mit mir Theologie studierten an der Bibeltreuen Hochschule VETA, heute STH Basel. Da erreichte uns ganz plötzlich die Nachricht, dass wir alle ausziehen müssten, da das Haus aufgrund seines Alters in Kürze abgerissen werden solle. Und wohin sollte es jetzt gehen? Ich sprach mit der Vermieterin, der Frau des Rektors, der VETA Frau Külling, und sie gab mir folgenden Satz zum Nachdenken mit, ich weiß ihn noch bis heute. Wollen Sie nicht auch der Wolken- und Feuersäule folgen? Dieser Satz begleitet mich bis heute. Israel hatte damals in der Wüstenwanderung zu lernen, dass sie nie den nächsten Schritt im Voraus wussten. Sie waren abhängig davon, dass der lebendige Gott der beste Reiseführer für ein Mehrmillionenvolk durch die Wüste ist. Er ging nicht nur vor ihnen her, um sie zu leiten durch eintönige, weglose Gegenden, sondern auch, um ihnen Schutz und Orientierung zu geben am Tag und in der Nacht. Manchmal zog die Wolken- und Feuersäule jeden Morgen ein Stück weiter. Manchmal musste das Volk monatelang warten, bis es weiterging. Gott hatte seine Gründe, warum es mal so und mal so war. Aber es lohnte sich, der Leitung Gottes zu vertrauen und auf sein Zeichen zum Aufbruch zu warten. Lesen wir nochmal 2. Mose 13, 21 und 22. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, sodass sie Tag und Nacht wandern konnten. Die Wolkensäule wich nicht von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Aber warten, bis es weitergeht auf Gottes Zeichen. Und ich erlebte damals tatsächlich, wie Gott immer wieder eine neue Tür aufgetan hat, auch in der Wohnungsfrage, und dass tatsächlich alles Sorgen und Grämen vergeblich war. Davon möchte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Wie war ich überhaupt zum Theologiestudium gekommen? Nachdem Jesus Christus der Herr meines Lebens geworden war, stellte sich mir gegen Ende der Schulzeit immer mehr die Frage, was hat der Herr mit mir vor? Mir war klar, ich wollte dem Herrn dienen, aber wie? An den Universitäten herrschte die bibelkritische Theologie. Mein Vater hatte uns drei Jungs gesagt, ihr dürft alles studieren, was ihr wollt, nur nicht Theologie. Ich lasse euch nicht unter die Giftmischer. Tatsächlich haben wir dann alle drei doch noch Theologie studiert. Alle drei. Denn gerade im Herbst 1970, nachdem ich gerade Abitur gemacht hatte, wurde die FETA, schon erwähnt, in Basel eröffnet. Bibeltreues Theologiestudium in der Schweiz. Auf diesen Zug konnte ich, 14 Tage verspätet, gerade noch aufspringen. Es war eine herrliche Zeit, zusammen mit anderen jungen Christen zusammen bibeltreue Theologie zu studieren. Aber eines konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, das machte mir Sorgen. Ich konnte mir nicht vorstellen, einmal vor Menschen zu stehen und zu predigen. Völlig undenkbar. Ich war viel zu schüchtern und aufgeregt. Ich kann doch nicht predigen. Diese Sorge stand bedrohlich am Horizont, unüberwindlich. Aber ich versuchte trotzdem, meinem Herrn zu vertrauen. Bei den ersten Versuchen vor den Mitstudenten beim Predigen war ich so aufgeregt, dass ich Sorge hatte, ich würde anfangen zu stottern. Und doch das Weitergeben des Evangeliums erfüllte mich mit großer Freude. Mit 19 Jahren hatte ich dann meinen ersten Predigtdienst im Elsass, in Wittenheim, in einer Gemeinde der Bergmannsmission. Ich wurde ins Französische übersetzt, Satz für Satz. Ich predigte über die ewige Gnade Gottes in Jesus Christus nach Epheser 1. Das war mir so wichtig geworden. Und ich legte meinen weiteren Weg einfach immer wieder meinem Herrn hin und bat ihn um seine Wegweisung. Dann erhielt ich am Ende meines Studiums, ich war gerade mal 22 Jahre alt, eine Anfrage von einer FEG im Sauerland. Ich wurde berufen und erlebte ein erstes Jahr als Prediger. Es war ein äußerst schwieriges Jahr mit Gemeindespaltung und schließlicher Kündigung. Sorgen über Sorgen, am Nullpunkt angekommen. Aber ich versuchte, dem Herrn zu vertrauen und die Sorgen ihm zu bringen. Ein heller Lichtblick in dieser Zeit war meine Hochzeit mit Annegret, meiner Frau. Aber unser weiterer Weg lag im Dunkeln. Wir beteten gemeinsam um Wegweisung. Was wird Gott tun? Da geschah etwas, was sicher kein Zufall war. Annegrets Opa starb. Wir reisten anlässlich der Beerdigung zu meinen Schwiegereltern und wer saß da, völlig überraschend, im Wohnzimmer, in Wildbad? Es war der Inspektor eines badischen Gemeinschaftsverbandes. Er lud mich völlig unerwartet zu einer Probepredigt ein und dann wurde ich auch noch tatsächlich einstimmig berufen. Prediger in einem Gemeinschaftsbezirk zu werden in Nordbaden. So gab der Herr Gnade zu einem Neuanfang in Baden. Und das Predigen in den Gemeinschaften machte mir im Laufe der Zeit immer mehr Freude. Es dauerte 4 Jahre. Und dann kam die Versetzung innerhalb des Verbandes in eine größere Stadt. Und wir hatten Mühe, wie soll das gehen? Wieder neue Sorgen waren da. Es kam der Gedanke auf, wie wäre es denn, Pfarrer in der evangelischen Kirche in Österreich zu werden? Wir fuhren zu einem Gespräch nach Wien mit dem Bischof. Ja, die Tür stand für mich offen. Aber nun musste ich mich entscheiden zwischen einem Vikariat in Österreich und einer Fortsetzung des Predigerdienstes in Pforzheim. Was sollten wir tun? Würden wir uns recht entscheiden? Wir mussten uns sehr kurzfristig entscheiden, ich glaube von einem Tag zum anderen. Sorgen über Sorgen. Widerlegten wir alle unsere Sorgen unserem himmlischen Herrn und göttlichen Arbeitgeber hin. Und ich dachte nach und betete. Innerhalb einiger Stunden wurde mir klar, dass meine Motive, in den kirchlichen Dienst nach Österreich zu gehen, vor Gott nicht bestehen konnten. In meine Motive hatten sich Ehrsucht und Neid eingemischt. Und jetzt war meine Entscheidung klar. Wir sagten in Wien ab und nahmen die Versetzung nach Pforzheim an. Aber damit waren die Sorgenberge noch lange nicht überwunden. Der Gedanke daran, im Zentrum einer kleinen Großstadt zu leben, mit Parkuhren vor der Haustür, einem Schornstein einer chemischen Reinigung in der Nachbarschaft und Supermärkten in nächster Nähe, war für uns eigentlich unerträglich. Dafür waren wir zu kleinstädtisch oder ländlich geprägt. Wir folgten dem Ruf dennoch und brachten die Sorgen unserem Herrn. Und es kam so wie erwartet. Es wurde sehr schwierig für uns Stadtmenschen zu werden. Bäume, Blumen, Vögel fehlten uns. Meine Frau wurde krank, hatten zwei Kinder, warteten das dritte. Schließlich hatten die Verantwortlichen Einsicht, erlaubten uns eine Wohnung auf dem Land zu suchen. Wie sollte das gehen? Eine Wohnung finden, die passt? Wieder türmten sich die Sorgenberge. Aber da lebten wir, wie Gott uns den Weg wies. Durch die Freundin meiner Frau bekamen wir Kontakt mit ihrem Cousin, einem Bürgermeister. Der macht uns bekannt mit einem Hausbesitzer, der neue Mieter suchte. Die Wohnung war perfekt für uns. Wir bekamen sie tatsächlich und leben noch heute, nach 45 Jahren, darin. Und das hat allen Wechsel überstanden, Wechsel des Arbeitgebers hin zur Liebenzeller Mission, Arbeit an der Alles-Hinhöfer-Schule, Besuch der Langsteinbacher Höhe, alles von dieser Wohnung aus. Da hat der Herr vorausgesorgt, hat das im Überblick schon längst gewusst, was wir brauchen. Wir konnten später noch eine Dachwohnung dazu mieten für die größer gewordene Familie. Der Herr hat wunderbar gesorgt. Damals hatte ich ein Bibelwort bekommen, das mich ermutigte, dem Herrn zu vertrauen und abzuwarten, wie der Vermieter sich entscheiden würde, weil es noch andere Interessenten gab. Dieses Wort lautete: Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. 2. Mose 14. Und stille sein musste ich. Ich befand mich gerade auf einer 14-tägigen Jungschar-Freizeit im Schwarzwald und konnte mich überhaupt nicht um die Sache kümmern. Aber der Herr kümmerte sich drum. Auch in der Frage, welchem der Interessenten gibt der Vermieter diese Wohnung. Der Herr bewegte das Herz des Hausbesitzers und der Hausbesitzer, gab uns die Wohnung. Wieder einmal hatte der Herr alle unsere Sorgen beschämt. Nun konnte ich 7 Jahre von hier aus den Predigerdienst im Bezirk tun. Wir durften täglich die frische Luft genießen, den Garten ums Haus herum, den tollen Ausblick über das Pforzheimer Tal hinweg bis zum Schwarzwald. Und unser Herr hatte seine Verheißung wahrgemacht: Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Aber dann war da noch der finanzielle Aspekt. Wir waren von einer Dienstwohnung in ein selbstgemietetes Haus eingezogen. Wir waren uns dessen bewusst, auf welches finanzielle Abenteuer wir uns einlassen würden. Aber wir vertrauten unserem Herrn. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und wir lebten, wie er uns versorgte. Wie viele Naturalien haben wir von liebevollen Geschwistern der Gemeinschaften zugesteckt bekommen, Eier, Milch, Zucchini, Salat, Äpfel und so weiter. Wir haben äußerst sparsam gelebt und meine Eltern haben ab und zu Käsepakete geschickt, weil wir gerne Käse aßen, aber der Käse in den Läden uns zu teuer war. Und noch 5 Mark extra für Butter, dass wir keine Margarine kaufen sollten. Als wir dann doch einmal sehr in finanziellen Engpässen waren, rief eine ältere Dame aus der Gemeinschaft an und sagte, wir sollten doch mal auf unsere neuesten Kontoauszüge gucken. Sie habe uns ein kleines Grüßle geschickt. Und tatsächlich, es war ein für unsere Verhältnisse riesiger Geldbetrag, der genau wie gerufen kam, der unsere Löcher gestopft hat. Wir waren so froh und glücklich. Und diese kleinen Grüße dieser Schwester kamen immer wieder von Zeit zu Zeit, stopften unsere Löcher, bis die Frau eines Tages heimging. Und dann kamen die Grüße nicht mehr. Aber wir kamen inzwischen auch ohne sie aus. So dürfen wir erfahren, wie der Herr auch heute noch sein Wort hält. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. So heißt es hier. Es gibt ja zu diesem Thema ein wunderschönes Lied, das mich sehr berührt, leider nur in englischer Sprache. Ich habe versucht, es zu übersetzen. Es heißt so: Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich lebe nur von Tag zu Tag. Ich träume nicht vom Schein der Sonne, wenn der Morgen trüb sein mag. Ich sorge nicht, was bringt die Zukunft, denn ich weiß, was Jesus sagt. Und ich gehe heute mit ihm, denn er weiß, was kommen mag. Was der Morgen mir wird bringen, übersteigt er den Verstand. Doch ich weiß, er hält den Morgen und auch mich in seiner Hand. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Vielleicht muss ich Armut sehen. Aber der die Spatzen nähret, wird auch mir zur Seite stehen. Führt der Pfad, der mir beschieden, auch durch Flamme oder Flut. Seine Gegenwart zieht vor mir und mich deckt sein teures Blut. Was der Morgen mir wird bringen, übersteigt ja den Verstand. Doch ich weiß, er hält den Morgen und auch mich in seiner Hand. Das Predigen im Bezirk der Gemeinschaft machte mir viel Freude, aber es war auch sehr, sehr viel Arbeit. Und zugleich spürte ich mehr und mehr, dass mir auf die Dauer doch weniger das Predigen als das Lehren liegen würde. Ich wünschte mir eine Lehraufgabe. Wie sollte das möglich werden? Ich habe es dem Herrn gesagt. Immer wieder musste ich dem Herrn die Sorge abgeben und auf die Wolken- und Feuersäule warten. Ich sprach mit dem Inspektor des Verbandes über meine Gedanken. Er konnte mich verstehen, aber er riet mir abzuwarten und mich nicht aktiv um eine neue Aufgabe zu bemühen. Und dann war es ganz eigenartig. Wir kamen einen Praktikanten von Liebenzell und damit Kontakt zur Liebenzeller Mission, und ich betete ganz still, unhörbar für andere: Herr, wenn du mich hier haben willst, bin ich bereit. Aber ich werde von mir aus nichts dazu tun. Und daran habe ich mich auch gehalten. Dann wurde ich von 2 Seiten angesprochen, ob ich nicht theologischer Lehrer am Seminar der Liebenzeller Mission werden wolle, mich bewerben wolle. Nein, ich wollte mich nicht bewerben, sondern auf Gottes Führung warten. Bekannte arrangierten dann aber doch eine Begegnung mit Missionsdirektor Pflaum, und er bot mir eine Stelle an. So kam es, dass Gott wieder einmal mein Gebet erhörte, alle Sorgen beschämte und ich eine Aufgabe als theologischer Lehrer bei der Liebenzeller Mission antreten durfte für mehr als 30 Jahre. Und ohne dass wir umziehen mussten. Immer noch dieselbe Wohnung, die uns damals der Herr geschenkt hatte. Die dritte Antwort auf die Frage, wie Gnade und Friede unser Herz festmachen, durch Bewahrung. Kommen wir damit zurück zu unserem Gotteswort aus dem Philipperbrief. Da ist es ja in Vers 7 nach der Schlacht der Bibel: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser wunderbare Vers verheißt uns die Bewahrung durch Gottes Frieden. Der Friede Gottes wird eure Herzen bewahren. Der Vers ist also, auch nach dem griechischen Grundtext, eigentlich eine Verheißung. Das muss besonders herausgestellt werden. Wir haben vielleicht noch die ursprüngliche Luther-Version im Kopf, bei der es heißt: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist wie ein Segenswunsch, ein Bewahrungswunsch. Paulus wünscht den Christen aus Philippi Bewahrung, aber eigentlich steht hier vom griechischen Grundtext her eine Verheißung. Das ist mehr als ein Wunsch. Er wird bewahren, nicht er bewahre, sondern er wird bewahren. Und eine Verheißung hat die Fähigkeit, das menschliche Herz festzumachen. Darauf kann man sich stützen. Das gibt Halt, das ist ein Anker, wenn Gott das so verheißt. Eine Verheißung ist wie ein Geländer an einer Treppe. Man kann sich daran festhalten, auch wenn die Beine nicht mehr so sicher sind. Hier geht es also um die Verheißung der Bewahrung. Das griechische Wort, das hier steht, phrureo, bedeutet eigentlich bewachen, beschützen. Es heißt sogar jemand in Gefangenschaft halten. Das ist ja das Besondere und das Herrliche bei Jesus. Wir gewinnen bei ihm die Freiheit von Zwängen, Schuld und Strafe, indem wir uns an ihn binden. Wer sein Herz an ihn verliert, der ist richtig frei. Und nun die wunderbare Zusage, die jeden wahrhaft Gläubigen mit Freude erfüllt: Er selbst beschützt uns in der Bindung an ihn, er hält uns fest. So wird es uns hier zugesagt. Und das macht uns doch so froh. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, die rettende Auswirkung seiner Gnade, sein Heil, seine Erlösung, dieser Friede ist so gewaltig und so hoch, dass wir ihn mit unserem Verstand nur teilweise erfassen können. Er übersteigt allen Verstand. Und nun bewahrt er unsere Herzen, das Zentrum unserer Person, unsere Gedanken in Christus Jesus. Das finde ich so tröstlich und so ermutigend, wenn manchmal meine Gedanken mit mir durchgehen, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was alles geschehen könnte, im Weltgeschehen, im persönlichen Leben, dann holen mich die Verheißungen der Bibel wieder zurück. Auch diese Verheißung: Er wird bewahren. Ich kann gar nicht anders, als mich an Gottes Verheißungen zu halten und ihm mein Vertrauen auszusprechen. Dann spüre ich, Christus hält mich fest. Er birgt mich in seiner starken Hand. Nichts kann geschehen, was nicht an ihm vorbei muss, und er wacht über mir. In einem neueren Lied kommt das so wunderbar zum Ausdruck: Wenn mein Glaube schwinden will, hält mich Christus fest. Satans List wird mir zu viel, Christus hält mich fest. Alleine kann ich nicht bestehen auf dem Lebensweg, alleine müsste ich vergehen, Christus hält mich fest. Christus hält mich fest, Christus hält mich fest. Mein Erlöser liebt mich sehr, Christus hält mich fest. Jesus nimmt den Sünder an, Christus hält mich fest. Keine Macht mich trennen kann, Christus hält mich fest. Meine Seele bleibt bewahrt, sein Versprechen gilt, denn er hat den Preis bezahlt, Christus hält mich fest. Für mich ging er in den Tod, Christus hält mich fest. Jetzt stehe ich gerecht vor Gott, Christus hält mich fest. Mit ihm werde ich auferstehen, Christus hält mich fest, ihn mit eigenen Augen sehen, wenn er wiederkommt. Ja, Gottes Gnade und Friede machen das Herz fest. Lasst uns darum dranbleiben an ihm, unserem Herrn Jesus Christus, und an seiner Gnade und an seinem Frieden. Johannes 1,16 heißt es, und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, und zwar Gnade um Gnade. So schreibt der Evangelist Johannes. Wir wollen uns also täglich, stündlich beschenken lassen mit seiner beschenkenden Zuwendung seiner Gnade. Das ist die Gnade. Und jetzt der Friede. Beschenken lassen wollen wir uns auch mit seinem Frieden. Und das ist auch gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Weltlage, in der alles so bedrohlich aussieht, so wichtig. Der Herr Jesus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Johannes 14, 27. Wer Jesus Christus vertraut, dem gilt die Zusage unseres Herrn, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Wir wollen noch beten. Ja, wir wollen dir danken, dir, unserem Herrn Jesus Christus, dass du die Gnade Gottes in Person bist und der Friede Gottes in Person bist. Und dass wir dir im Glauben, den du uns geschenkt hast, angehören dürfen. Und dass du verheißen hast, dass du unser Herz festmachen willst durch deine Gnade und auch durch deinen Frieden. Dass wir in dir Freude haben dürfen, auch im Leid. Dass wir im Gebet alle Sorgen dir bringen dürfen. Und dass wir uns verlassen dürfen auf deine Verheißung, die Verheißung deiner Bewahrung. So danken wir dir, Herr, für diesen Tag und für all die Freizeitteilnehmer, für die zurückliegenden Tage. Wir danken dir für die Kostbarkeit deines Evangeliums und befehlen uns dir an und deiner Treue. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.